Breitband-Topic.
Wir sind keine Zuschauer oder Empfänger oder Endverbraucher oder Konsumenten. Wir sind Menschen. Und unser Einfluss entzieht sich eurem Zugriff, kommt damit klar. Mit diesen Worten beginnt das Cloutrain-Manifest. 1999 wurde es zur Hochphase des Dotcom, ein Roboter hätte sich jetzt wahrscheinlich nicht versprochen, wurde es veröffentlicht von Netzvisionären und es richtet sich in erster Linie ans ökonomische und auch ans politische Establishment und beinhaltet insgesamt 95 Thesen. Märkte sind Gespräche, lautet die berühmte erste These. Und aus heutiger Sicht scheint es fast so, als hätten sich Netzgiganten wie Google und Facebook daran abgearbeitet. Besonders deutlich wird das bei einem neuen Trendbegriff, der gerade durchs Netz wabert, Conversational Commerce. In Zukunft sollen wir nämlich nicht länger stumpf mit Apps oder Webseiten unsere Einkäufe tätigen, sondern mit Chatprogrammen. Wir schreiben und sagen einfach, was wir wollen in einem kurzen Gespräch oder in einer Chatnachricht und schon werden unsere Wünsche erkannt und erfüllt. So zumindest die Vorstellung. Matthias Finger hat sich die Idee der Konversationsroboter genauer angeschaut.
Ich möchte Pizza bestellen.
Hier sind die Einträge für Ich möchte Pizza bestellen.
Per Chat bestellen ist gar nicht so leicht. Die Unterhaltung mit meinem Smartphone dauert nur wenige Sekunden. Rotzig zeigt es mir Pizzadienste in der Umgebung an, als Suchergebnis. So, das war's. In Zukunft soll's einfacher gehen, mein Produktdesigner Chris Messina.
Wenn du Pizza bestellst, wird das Chatprogramm sagen, super, welche Pizza hättest du denn gern? Barbecue oder mit Hähnchen? Und schon wird die Bestellung ausgelöst. Das ist viel einfacher und entspricht auch viel eher der Einkaufserfahrung, die wir uns wünschen. Anstelle stundenlang nach der perfekten Pizza zu googeln, das ist doch kein schönes Shopping-Erlebnis am Mobiltelefon.
Wer ist der Regisseur von James Bond Spectre?
Sam Mendes ist der Regisseur des Films James Bond 24.
Und wie lang ist der Film?
Der Film James Bond 24 dauert 2 Stunden und 30 Minuten.
Kann ich den Film jetzt hier kaufen oder downloaden? Auf diese flüchtige Frage gibt es keine Antwort. Doch wir benutzen das Internet immer öfter unterwegs und haben keine Zeit, für jeden Service an einer anderen App rumzufummeln. Voll oldschool.
Apps kommen noch aus der Zeit der PCs. Du sitzt vorm Rechner mit Monitor und Maus. Apple und Android haben das auf Smartphones übertragen. Aber in Wirklichkeit nutzen die meisten Leute jetzt Messenger-Dienste. App-Programmierer kapieren, dass sie dort hinein müssen, weil die Leute so ihre Mobiltelefone nutzen.
Die größten Zeitfresser im Netz sind nicht mehr die sozialen Netzwerke. Nein, mittlerweile nutzen wir vor allem Chat-Apps, also kleine Programme wie WhatsApp, über die wir alles hin und her schicken. Minitexte, Bilder, Videos, Sprachmemos, Telefonnummern oder Internetadressen. In Zukunft sollen wir so auch Tische reservieren, Klamotten kaufen, Lebensmittel bestellen oder spontan Abstecher in den Süden planen, weil der Frühling so lange auf sich warten lässt. Wie wird das Wetter morgen in Kapstadt?
Das Wetter morgen in Kapstadt, 31 Grad und sonnig.
Kann ich morgen nach Kapstadt fliegen?
Flüge nach Kapstadt mit Rückflug am 15. März gibt es ab 960 Euro. Der kürzeste Flug dauert etwa 13 Stunden 35 Minuten. Du kannst auf dem Bildschirm zwischen verschiedenen Reisedaten wählen.
Die Menschen haben sich daran gewöhnt, Bilder und Nachrichten mit vertrauenswürdigen Leuten auszutauschen. In einem nächsten Schritt sollen nun auch Unternehmen über die Kanäle mit uns kommunizieren, über die wir mit unseren Freunden reden.
Die Firmen möchten an unseren Erfahrungshorizont anschließen. Die Unterhaltung ist für uns die organischste Form der Kommunikation. Seit Jahrtausenden betreiben wir so analogen Handel. Im Chat können wir bereits Mobilfunkverträge abschließen. Und persönliche Smartphone-Assistenten wie Siri oder Google Now liefern auf Anfrage Nachrichten. Wie macht sich der erste FC Union Berlin?
Union Berlin ist 9. in der 2. Bundesliga-Tabelle.
Nur die verbale Kommunikation mit Maschinen ist nun ja gewöhnungsbedürftig. Zum Glück reichen wenige Stichworte, die wir den digitalen Sklaven zubellen. Unsere Launen sind ihnen egal. Sie parieren immer mit der gleichen stoischen Ruhe.
Matthias Finger, über Conversational Commerce oder anders gesagt das vermehrte Einklinken von Werbeunternehmen in unsere Echtzeitkommunikation. Welches Potenzial die Technik bietet und welchen Einfluss sie auf Wirtschaft, Netz und Gesellschaft haben kann, darüber spreche ich gleich mit dem Online-Journalisten und Unternehmer Martin Hoffmann.
Your eyes, behind your ears, behind your nose, I've got no fear.
Von Bicycle Thief, Fahrraddieb, so nennt sich das eben gehörte spanische Indie-Folk-Quartett. Ihr Album Greetings from the Landscapes erschien Anfang März auf der Musikplattform Bandcamp. Und Links zu diesem und auch zu allen anderen Songs der Sendung finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wenn Sie mit einem Freund über diese oder andere Musik sprechen und sich gegenseitig Songs empfehlen, zum Beispiel via Messenger-App auf dem Smartphone, dann könnte es in Zukunft sein, dass Sie passend dazu von Ihrem Telefon auch noch Musikempfehlungen bekommen, natürlich mit einem Abo-Angebot für einen Streaming-Dienst. Dieses Konzept verbirgt sich hinter dem sogenannten Conversational Apps-Gedanken. Und wenn sich Sprachroboter in unsere Kommunikation einklinken und das natürlich auch mit kommerziellem Hintergrund, dann wird sich einiges ändern. Und darüber will ich jetzt sprechen mit dem Online-Journalisten Martin Hoffmann. Hallo.
Hi.
Ist das ein realistisches Szenario, was ich gerade beschrieben habe? So eine App und man schreibt sich irgendwie Musiklinks hin und her und dann kommt noch quasi eine Stimme aus dem Off, die sagt, hier, hör doch auch das noch an.
Also das ist tatsächlich gar nicht mehr so weit entfernt. Vor ein paar Tagen erst hat Spotify eine Integration für Facebook vorgestellt, für den Facebook Messenger, wo eigentlich so ziemlich genau das passiert. Wenn man sich Musiktitel hin und her schickt, dann gibt es quasi ein Embed, eine Einbettung eines Links zu einem Spotify-Titel und dann gibt es einfach weitere Hörempfehlungen, die dann daraufhin einfach an den Nutzer halt rausgegeben werden. Also das ist kein unrealistisches Zukunftsszenario.
Ja, kommen wir doch mal zu dem, was möglich ist. Also Conversational Apps, also chatbasierte Apps, werden ja so ein bisschen als das nächste große Ding im Netz bezeichnet. In welchen Bereichen sind denn solche Apps oder diese Konzepte dahinter denkbar?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal in fast jedem Bereich denkbar. Also von Gesundheitsgeschichten über Ernährung, über Sport, über Medieninhalte. Also ich glaube, da gibt es erstmal nichts, was es nicht theoretisch geben könnte. Wenn man sich den Markt jetzt anschaut, sieht man, dass es eben schon erste Ansätze gibt. Ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr gut finde, ist Lark. Das ist so ein persönlicher Assistent, mit dem man im Prinzip wie mit einem Freund schreiben kann in der App. Und Lark trackt im Prinzip, wie viel man sich am Tag bewegt. Lark trackt, wie viel man wiegt, wenn man das Lark mitteilt. Und Lark trackt, was man isst am Tag. Jeweils basierend auf dem, was man Lark so mitteilt, spricht dann Lark eben Empfehlungen aus, was man doch vielleicht verändern sollte in seinem Ernährungsverhalten. Oder Lark sagt dann vielleicht, heute hast du einen super Tag gehabt, weil du dich heute überdurchschnittlich viel bewegt hast. Und so versucht im Prinzip diese App einen zu erziehen, so ein bisschen sich gesunder zu ernähren und mehr für den eigenen Körper zu tun. Und das ist was wir sicherlich noch viel häufiger sehen werden in Zukunft.
Das klingt jetzt sehr spielerisch. Dahinter ist ja natürlich ein sehr aufwendiges System, was dahinter steckt, dass es so reagieren kann und so weiter. Wo liegt denn das Potenzial dieser Technologie oder dieser Idee von Conversational Apps?
Also im Moment ist es so, dass wir ja zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder davon sprechen können, dass es einen Durchbruch in Sachen künstlicher Intelligenz gibt. Mhm. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Irgendwie schon Anfang der 50er Jahre hieß es, wir stehen kurz vorm Durchbruch und in 20 Jahren werden überall um uns herum nur Roboter sein. Das war damals nicht wirklich ein realistisches Szenario, aber heute scheint es realistischer zu sein, aus dem Grund, weil einfach große Unternehmen wie zum Beispiel Facebook oder Google viel, viel mehr Daten haben. Und mit diesen Daten können sie auch bessere Rückschlüsse ziehen darauf, was Leute interessiert. Das heißt, sie können Sprache analysieren, sie können Sprache, die sowohl über so Assistenten wie Siri eingegeben wird, analysieren, aber auch per Text eingegebene Sprache analysieren und dann daraus Antworten generieren, die dem Nutzer dann wieder zur Verfügung gestellt werden.
Aber ist das tatsächlich schon so viel besser? Also meine persönliche Erfahrung ist ja eher die, dass das noch sehr plump funktioniert und dass es eher tatsächlich auch Schlagworte sind, auf die solche Systeme reagieren. Was eigentlich erstaunlich ist, weil wir ja schon seit Jahren Plattformen wie Twitter, Facebook, Google mit Inhalten füllen und auch Millionen, Abermillionen Gelder investiert werden in Forschung für künstliche Intelligenz. Also warum ist es immer noch nicht an dem Punkt angelangt, den man sich eigentlich wünscht, aus einer Nutzersicht in dem Fall?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass da in den letzten Jahren einfach andere Themen Hype-Themen waren und deswegen dort viel mehr Geld in die Forschung investiert wurde. Jetzt gerade ändert sich das. Es fließt unglaublich viel Geld mittlerweile in die Erforschung von künstlicher Intelligenz. Wenn wir zum Beispiel nach China gucken, da gibt es tatsächlich auch schon, ich glaube, einen von Microsoft entwickelten Bot, mit dem Leute einfach chatten können, dem sie einfach anschreiben können. Und der führt dann Smalltalk mit einer Person. Und da ist die Rückmeldung von den Leuten, dass die tatsächlich gar nicht mehr den Unterschied merken. Ich habe mal gelesen, ich glaube, 20% der Leute haben dem Bot schon mal geschrieben, ich liebe dich. Und da sieht man, dass da doch schon
einiges möglich ist. Turing-Test bestanden.
Turing-Test, ja, so fast bestanden, genau.
Ja, also das Interessante ist ja, dass in dem ganzen Kontext gerade mehrere Entwicklungen zusammentreffen. Man könnte ja auch fast vermuten, dass die Strategie von Google und Facebook, die ja gerade sehr aktuell ist, mit Instant Articles und Accelerated Mobile Pages, also dem Ansatz, dass Medienunternehmen auch noch mehr ihrer Inhalte auf die Plattform direkt stellen und somit Facebook und Google zur Verfügung stellen und auch das Vermarkten letztendlich überlassen, dass das ja so ein bisschen die Strategie sein könnte, noch mehr Inhalt, was Leute eventuell interessiert, in den Datenstrudel aufzusaugen, um zu messen auch, was Leute lesen wollen, was sie teilen, wo die Interaktion mit den Inhalten ist. Also ist das tatsächlich also so eine mögliche Strategie? Noch mehr Inhalt führt dazu, dass die Maschinen im Hintergrund noch besser verstehen, was wir uns wünschen?
Ja, also das ist einfach ein Fakt. Mit je mehr Daten man die Algorithmen füttern kann, desto eher sind die in der Lage, Muster zu erkennen und dann eben entsprechend darauf zu reagieren. Also ich glaube, das ist was, was eben heute schon passiert, was Facebook und Google vor allem noch zur Optimierung ihrer Plattformen nutzen, wie sie jetzt sind, aber was gerade Facebook sicherlich in Zukunft auch noch viel, viel mehr dafür nutzen wird, um den Messenger, den Facebook-Messenger zu optimieren.
Das ist ja natürlich einer der Knackpunkte. Kommunizieren jetzt bisher noch zum Großteil auf Textbasis. Aber muss man diese Interaktionsmodelle mit der Maschine vielleicht komplett neu denken? Weil ich kann mir vorstellen, dass auf lange Sicht immer nur Tippen auf dem Bildschirm nicht so optimal ist und andererseits aber auch die Spracheingabe ja auch nicht in jedem Kontext gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, in der U-Bahn, wenn da irgendwie viel Geräusche sind und ganz viele Leute reden, würde ich nicht auch noch mit meinem Computer reden. Also muss man sich vielleicht neue Interaktionsmodelle überlegen?
Genau, die Ansätze gibt es schon dafür. Man geht mittlerweile eigentlich davon aus, dass es keine rein textbasierten Interaktionen sein werden, die da stattfinden, sondern Hybrid-Interaktionen. Das heißt, es gibt eine Mischung aus Text, Interface und grafischer Nutzungsoberfläche. Man muss sich das im Prinzip dann so vorstellen, dass in einem Messenger, also zum Beispiel dem Facebook-Messenger, einfach nochmal eine extra Ebene drüber eingezogen ist aus so kleinen Mikro-Applikationen. Das können Spiele sein, das können wie bei Spotify eben kleine, sich selbst abspielende Musiktitel sein, das können aber auch zum Beispiel Dinge sein wie Bordkarten von Flugzeugen. Einfach nochmal so eine extra Ebene, die quasi oben drüber gelegt ist über die Textinteraktion. Und damit wird das natürlich dann auch wieder eine ganz neue Geschichte, weil damit emulieren die Messenger sowas wie das, was halt vorher die App-Stores waren oder jetzt noch die App-Stores sind.
Das heißt im Umkehrschluss, die klassische App als Einzelanwendung wird aussterben?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt Stimmen, die sagen, ja, so wird es kommen. Wir werden in den nächsten Jahren den Untergang der App-Stores oder der Play-Stores sehen und niemand wird da noch irgendwas runterladen. Wenn man sich das heute den Markt anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass unter den Top 10 der meist runtergeladenen Apps eigentlich drei Unternehmen oder vier vielleicht dominieren und das sind irgendwie Google, Microsoft, Facebook und Amazon, die irgendwie den Markt da drin haben und dazwischen sind noch so ein paar Games-Hersteller. Und der Markt dort ist aber trotz alledem eben extrem voll. Ne? Es gibt Millionen von Apps und es ist extrem schwierig, da noch durchzukommen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, wir haben eine neue Plattform und nichts anderes sind diese Messaging-Dienste eigentlich, dann fängt man im Prinzip wieder bei Null an. Das heißt, es gibt neue Möglichkeiten für neue Marktteilnehmer, sich auf bestehende Plattformen zum Beispiel aufzusetzen und zu sagen, okay, Facebook oder Google oder wer auch immer stellt uns eine Infrastruktur zur Verfügung und wir nutzen die, um dann eben unser eigenes kleines Programm zu entwickeln, was dann vielleicht für einen bestimmten Zweck hervorragend geeignet ist.
Okay, also ich stelle mir das ein bisschen, ich kann es noch nicht so ganz vorstellen, wie sich das dann anfühlen wird. Also wie wird das Netz verändern, wenn ich mir vorstelle, es gibt jetzt nicht mehr nur eine Messenger-App und ein soziales Netzwerk, sondern es ist letztendlich ja alles durch diese Konversationsebene miteinander verbunden. Das wird ja auch bedeuten, dass sich das ganz anders anfühlen wird, das Internet. Also haben Sie so eine Vision davon, wie sich das Internet verändern wird dadurch?
Das ist schwer zu sagen. Also wir stecken da wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber denkbar ist natürlich neben dem Szenario, dass Unternehmen auf bereits bestehende Plattformen aufsetzen, wie den Facebook Messenger oder WhatsApp, auch sowas, dass zum Beispiel Unternehmen wie Apple hingehen und sagen, okay, wir integrieren so eine Ebene in unser Betriebssystem. Also wir legen quasi über die Facebook Messenger App und über WhatsApp nochmal eine Betriebssystemebene oben drauf und versuchen dort diese Conversations zu kanalisieren. Apple hat ja mit Siri schon einen Assistenten, der sehr, sehr stark in diese Richtung geht und warum nicht versuchen, da nochmal einfach eine Ebene drüber zu legen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal zu sowas kommen, wie offenen Standards, also dass man sagt, okay, es ist nicht im Sinne der Nutzer, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und Google einen bestimmten Standard hat und Facebook einen bestimmten Standard hat und noch zwei, drei andere Unternehmen irgendwie einen bestimmten Standard haben, sondern dass auch da sich wieder eine Entwicklung zeigen wird, dass es vielleicht offene Standards geben wird, dass man sagt, okay, wir stellen eine bestimmte Auszeichnungssprache zur Verfügung, die es ermöglicht, alle Plattformen zu bedienen und dem Nutzer bleibt es dann überlassen, auf welcher Plattform er Inhalte konsumiert.
Dem Nutzer bleibt es überlassen, auf welcher Plattform er konsumiert oder kommuniziert, aber letztendlich hat der Nutzer nicht mehr wirklich Kontrolle darüber, was mit den Informationen passiert, weil es keinen Ort mehr gibt, der sich lokalisieren lässt, nicht mal mehr eine Plattform gibt, oder? Ich hatte zum Beginn der Sendung ja das Cloutrain-Manifest erwähnt. Interessanterweise haben zwei Verfasser von damals sich im vergangenen Jahr nochmal erneut diesen Thesen zugewandt und haben neue Thesen formuliert. Zitat: Schwerkraft ist so lange großartig, bis sie uns alle in ein schwarzes Loch zieht. Google, Amazon, Facebook, Apple und Co. agieren wie schwarze Löcher. Sie möchten uns an sich binden, wie schwarze Löcher das Licht. Zitat Ende. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Naturgesetz, als wäre diese Entwicklung in Stein gemeißelt. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, das ist eine relativ pessimistische Sicht der Dinge. Gerade solche grundsätzlichen Umbrüche im Mediennutzungsverhalten oder im Nutzungsverhalten von Apps haben sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer als Chancen herausgestellt. Für andere neue Marktteilnehmer einfach innerhalb kürzester Zeit eine so große Anzahl an Menschen für sich zu begeistern, dass sie dann eben die althergebrachten Marktteilnehmer, und in dem Sinne ist Facebook ein althergebrachter Marktteilnehmer, dann vom Markt gefegt haben. Also ich würde es nicht so skeptisch sehen, sondern ich bin eigentlich eher jemand, der die Chancen sieht und sagt, okay, wir sind jetzt damit konfrontiert, dann lasst uns doch irgendwie das Beste draus machen.
Ja, wir werden später in der Sendung nochmal einen anderen Standpunkt hören, der sich sehr kritisch auseinandersetzt mit dieser Betriebssystemebene und Datenteilen. Vielen Dank schon mal dafür, Martin Hoffmann.